Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Wir sind diese Woche unterwegs, die Hanna und ich. Und zwar bei einem Gast, bei dem letzte Woche sonntags Telefon geklingelt hat, dass am Montagabend eine Austauschschülerin aus Mexiko zu Besuch kam, die vor einigen Jahren zu Gast war. Und über diese spontane Geschichte erzählt uns unser heutiger Gast, die Claudia Notwang, jetzt mehr. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, hallo. Wie war das, Claudia? Schön hier zu sein und dich mal persönlich kennenzulernen. Wir haben ja schon eine Weile miteinander zu tun und sehen uns heute das erste Mal persönlich. Du hast ja erzählt, die hat kurzfristig angerufen, war dann 2 Tage zu Besuch.
Ja.
Und wie habt ihr reagiert?
Wir haben uns riesig gefreut und haben unsere Wochenplanung kurzerhand über Bord geworfen, haben umgeplant und glücklicherweise sind unsere Mädels hier im Büro auch so flexibel, dass sie es verstanden haben, dass ich nur reinschneie und wieder rausschneie, weil ich mir die 2 Tage Zeit genommen habe, um nach der Renati zum Schauen.
Schön.
Und sie zu hospitieren, ja.
Das so, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, das ist so das Schöne an dem Unternehmertum, dass man einfach auch flexibel reagieren kann, wenn man selbstständig ist, gell?
Das ist richtig, ja.
So.
Das würde ich auch nie mehr missen wollen.
Das stimmt, ja. Wer bist du? Stell dich kurz vor. Was ermöglicht es dir, dass du so spontan auf einen Sonntagabendanruf reagieren kannst, um montags dann eine ehemalige Austauschschülerin in Empfang nehmen zu können?
Also, ich bin die Claudia Notwang. Ich bin fast 50 Jahre alt, habe seit 21 Jahren gemeinsam mit meinem Mann hier einen Elektroinstallationsbetrieb. Mhm. Und den führen wir gemeinsam. Ich bin die kaufmännische Seite, er ist die technische Seite. Und ja, ich bin in die Aufgaben reingewachsen. Ursprünglich komme ich vom Steuerbüro, bin gelernte Steuerfachangestellte, war damals auf meinem Weg, Steuerfachwirt zu machen, beziehungsweise gleich dann im Anschluss der Steuerberater zu machen. Mhm. Habe dann meine Pläne aber über Bord geworfen. Mhm. Und habe umgesattelt und habe den Betriebswirt im Handwerk gemacht.
Ist für so einen Handwerksbetrieb auch manchmal nicht schlecht, wenn so eine ausgebildete Steuerfachangestellte im Büro sitzt und das Ganze managt im Hintergrund, oder?
Ja, war es ursprünglich so, ich hatte noch eine Teilzeitstelle, also ich habe einen halben Tag im Unternehmen gearbeitet. Mhm. Und einen anderen halben Tag noch in der Kanzlei beim Steuerberater. Merkte aber nach 2, 2,5 Jahren, dass diese Doppelbelastung relativ anspruchsvoll wird. Parallel dazu hatten wir noch die kleine Tochter, die in der Zeit auch auf die Welt kam. Und die Aufgaben im Unternehmen auch größer wurden, da wir relativ schnell gewachsen sind. Mhm. Und ich musste mich dann entscheiden, wo ich meinen Schwerpunkt hinlege.
Was waren so deine Aufgaben oder was sind deine Aufgaben hier im Betrieb?
Alles Mögliche, MFA, Mädchen für alles. Nee, tatsächlich bin ich im Büro, ich mache die Buchhaltung, ich mache das Personalwesen, ich mache das Marketing. Mhm. Das sind so meine Schwerpunkte. Bin noch die Schnittstelle zwischen meinem Mann für die Angebotsbearbeitung und Rechnung schreiben. Mhm. Die Aufgaben teilen wir uns dann aber. Und ja, bin so der Ansprechpartner für alle möglichen Dinge.
Okay. Das heißt, klassische Aufteilung, was heißt klassische Aufteilung, sondern so wie man es aus einem Handwerksfamilienbetrieb eigentlich kennt, so dass es einen gibt, der den technischen Bereich abdeckt und sich in dem Bereich gut auskennt und der Gegenpart dann das Kaufmännische macht. Das ist ja von der Aufteilung her auch optimal für beide Parteien.
Ja, das ist richtig. Ja.
Hast du, ich kenne es von mir, ich bin ja auch Neig schmeckt in unserem Handwerksbetrieb. Ich habe handwerklich gelernt, aber das Handwerk, was wir ausüben, Dach, habe ich ja nicht gelernt. Wie ist das für dich? Wie hast du da den Blick reinbekommen ins Elektrohandwerk? Hast du da Berührungspunkte? Hast du einen Überblick? Wie funktioniert was? Also, oder kannst du das komplett trennen irgendwie?
In der Materie willst du die Frage wissen, ob ich mich in der technischen Seite
ausgehe. Ja, genau. So hast du da so einen Einblick reinbekommen? Hast du dich da so ein bisschen über die Jahre jetzt reingearbeitet?
Ich habe mich reingefuchst, sagen wir so. Mhm. Es gibt aber immer noch viele Bereiche, wo ich einfach sage, technisch bin ich da raus. Mhm. Ich verlasse mich auf die Aufschriebe, was ich reinkriege. Ich verlasse mich auf das, was ich vom Großhändler kriege. Und das, was noch auf dem Papier steht, was ich verarbeiten darf.
Okay.
Habe aber oftmals diese Rückfragen schon noch da. Also bin ich aber auch so offen zu sagen, der, was das gelernt hat, der darf das machen. Und ich versuche im Kaufmännischen zu optimieren.
Das, was du gelernt hast? Okay.
Also da ist der Beruf auch, sage ich mal, von der Elektriker zu komplex zwischenzeitlich.
Ja, ja.
Das kann ich nur so bestätigen.
Letztendlich ist es ja so, dass du in einem Handwerksbetrieb tätig bist als Nicht-Handwerkerin. Begegnen dir Klischees, wo du sagst, ja, die kenne ich, die erlebe ich auch tagtäglich im Handwerk. Was sind so deine Lieblingshandwerksklischees, die du entweder gut kennst oder die dich am meisten nerven?
Klischees. Das ist ein guter Ansatz. Der Handwerker kommt zu spät.
Das ist aber was eigentlich nicht im Alltag passiert, oder? Also ich kenne es nicht so.
Gut. Ja, was heißt zu spät? Also wir in Stuttgart sagen zum Beispiel einfach nur noch ab einer gewissen Uhrzeit sind wir da. Also weil es einfach nicht mehr geht. Also wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, ja ein bisschen ländlicher, aber wenn du bei uns morgens durch die Stadt musst, dann kann es so in 20 Minuten oben sein, aber du kannst eine Dreiviertelstunde brauchen. Ja. Also,
aber das Gleiche hier auch, wenn man das Tal runterfährt, das kann in 10 Minuten sein, das kann aber auch sein, wenn ein Unfall ist, dann brauchst du eine halbe Stunde, bis du unten in Kirchheim bist. Nee, tatsächlich ist es so, dass ich ja viele Termine oftmals verschieben, weil unvorhersehbare Geschichten halt auf der Baustelle sind, wenn eine Fehlersuche da ist oder sonstiges. Dann machen die Jungs das voll fertig, dann kann ich halt, muss ich halt anrufen und sagen, man kommt später. Und viele haben in der heutigen Zeit, ist das manchmal ein bisschen schwer mit dem Zeitverständnis.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein generelles Problem.
Das ist ein generelles Problem, ja.
Das ist immer, was ich sage, die Generation oder die Amazon Prime-Gesellschaft.
Genau.
Heute bestellt, morgen da.
Ja, oder am besten noch am gleichen Tag, ja.
Das funktioniert halt, wie du ja selber weißt, wenn du mit Naturgewalten oder mit halt einfach elektrischen Fehlern, allgemeinen Fehlern arbeiten musst. Also, ich weiß es selber, es gab schon Fehler, da habe ich 2,5 Tage gesucht. Ja. Und bis du die dann findest und
ja, und man muss dann halt tatsächlich abwägen, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig, wenn halt ein Unternehmen steht, wo Produktion ist und da stehen die Maschinen, dann hat das halt der Vorrang, wie die Kellerleuchte, wo mal 2 Tage nicht leuchtet, wo man mit der Taschenlampe vielleicht runtergehen kann.
Ja, oder ich hatte es auch schon, da hat einer angerufen, dass jetzt die Hälfte seiner Badleuchte nicht tut. Und dann hat er halt 6 Strahler gehabt und dann waren irgendwann so noch 5, dann noch 4, dann noch 3 und dann hat er mal sich überlegt anzurufen. Und dann hat er gedacht, ja, also da komme ich jetzt aber früh, so. Ja.
Das Ding ist ja auch, man muss auch mal ein bisschen unterscheiden. Ich meine, das ist im Elektrobereich genau das gleiche Thema wie auf dem Dach. Was ist ein Notfall? Also, was ist dann wirklich wichtig? Ich meine, wenn ein elektrischer Notfall ist, dann müsst ihr natürlich sofort reagieren. Das ist wie bei uns, wenn es reinregnet. Dann musst du auch gucken, dass du dann eben schon klärst und dann. Aber ich finde, auch da, wie handhabst du das? Du sagst, gut, dann rufe ich halt an und spreche das offen an. Und trickst nicht rum, sondern dann wird es halt angesprochen und gut ist. Das ist, glaube ich, immer der einfachste Weg. Und dann ist auch das Verständnis meistens da.
Genau, eine offene Kommunikation bringt einen meistens sehr viel schneller ans Ziel und zur eigenen Zufriedenheit.
Nur schön normativ gibt es eine ganz genaue Abstufung, wie das ist. Und zwar die oberste Priorität hat Gefahr für Leib und Leben. Die zweite Priorität ist ein wirtschaftlicher Schaden. Mhm. Und alles andere kommt dann danach.
Okay, stimmt.
Nur so ist die Prioritätenliste.
Ansonsten kann ich zum Klischee eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich klebe gar nicht so in den Klischees. Oder ich gebe dann oftmals auch gar nicht so arg viel drauf, sagt man so. Wenn manche sagen, da gibt es ein Klischee, sage ich echt.
Ja, aber das spricht ja dann auch für deinen Arbeitsalltag, dass du sagst, okay, gut, da muss ich nicht mit kämpfen oder beziehungsweise lässt mich dann auch kalt. Also sind wir eigentlich schon richtig beim Thema, dieses Thema Kommunikation im Alltag ist ja auch ein Thema, das bei dir irgendwie sich dann weiterentwickelt hat. Du bist ja nicht nur hier im Betrieb tätig und machst alles, was sonst noch so in dem Handwerksbetrieb anfällt, außer das Technische, sage ich jetzt mal, sondern du hast irgendwann angefangen, dich in das Thema Life-Coach, Workshops etc. einzuarbeiten. Wie kam das? Wo ist da der Anfang gewesen?
Der Anfang war hier selber im Unternehmen. Mhm. in der Personalführung. Man hat ja mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun und auch aus unterschiedlichsten Charakteren. Und mich hat die Psychologie immer schon sehr interessiert. Mhm. Und auch, warum manche so ticken, wie sie ticken und so sind, wie sie sind. Und oftmals hat mich das immer selber sehr beschäftigt, weil ich manchmal auch gar nicht so richtig verstanden habe, warum manche einfach so sind und so in ihrer eigenen Welt leben und sich das Leben schwer machen und so weiter und so fort. Also so Psychologie, so drumherum hat mich immer schon fasziniert. Und auch das Thema zum sagen, wie gehe ich besser mit den Problemen der anderen um, die mich auf einmal behaften, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe.
Mhm. Zum Beispiel,
sage ich mal, wir sind ein Familienunternehmen, wir bekommen ziemlich viel mit, was bei unseren Mitarbeitern manchmal auch, also wir hatten mal einen Fall, ein junger Kerl, der hat keine Ausbildung gemacht gehabt, den haben wir dann zuerst mal als Montagehelfer eingestellt, dann konnten wir ihn überzeugen, er soll doch eine Lehre machen, das hat er dann gemacht. Und es waren dann aber noch sehr viele familiäre Probleme im Hintergrund, was er hatte, wären meine Augen lösbar gewesen, wenn er sich den Aufgaben gestellt hätte. Der hat die Lehre dann angefangen, hat sie dann leider aber nachher abgebrochen, weil zu viel im Hintergrund einfach bei ihm dann da war und er war nachher auf die Kohle angewiesen, beziehungsweise er meinte, auf die Kohle angewiesen zu sein, um
die anderen Themen bewältigen zu können.
Genau.
Okay.
Ja.
Sowas kennt jeder irgendwie.
Sowas hat ja jeder, das sage ich immer, wo Mitarbeiter mit im Spiel sind, ja. wo man Verantwortung für die trägt, hat man automatisch auch dieses Verantwortungsgefühl zu sagen, okay, kann ich, also so ist zumindest meine Einstellung, wo kann ich noch helfen, wo kann ich unterstützen? Mhm. Und da war es oftmals so, wo ich gedacht habe, man könnte ja mehr draus machen.
Mhm.
Und oftmals war es dann früher so, auch in jungen Jahren, da habe ich mich mehr den Problemen angenommen und war selber mitbehaftet.
Mhm.
Und habe dann aber auch gemerkt, ich kann mir nicht jedes Problem mit nach Hause schleifen und mir so zu Herzen nehmen und mir schlaflose Nächte drüber bereiten, wenn die Personen sich nicht ändern wollen. Also und so bin ich da dazu gekommen. Und auch, sage ich mal, so die Arbeit zusammen mit meinem Mann, kennt ihr ja auch, wenn man die mit nach Hause nimmt, hat man auch mal Reibungspunkte, wo man sich vielleicht nicht so ganz grün ist. Einfach um da auch immer wieder selber eine Klarheit drüber zu bekommen, was sind seine Aufgaben, was sind meine Aufgaben, wo finden wir die Schnittmenge, auch dass wir normal miteinander umgehen können, ohne dass man sich nachher die Haare zerreißt.
Das heißt, wie war dann dein Einstieg in das Thema? Hast du erstmal dir jemanden gesucht, der dir da Unterstützung gibt? Oder hast du selber gesagt, ich besuche jetzt Fortbildungen, genau. bilde mich weiter, ja, guck, genau. wie wir das dann bei uns im Betrieb integrieren können?
Genau. Also bei uns war immer schon so das Thema, dass wir immer so gesagt haben, also beide, wir gehen regelmäßig auf Fortbildungen, gibt es ja genügend in allen Bereichen. Und da bin ich damals dann wohin geblieben, wo ich gesagt habe, oh, da hätte ich immer gerne eine Ausbildung machen, das war in Österreich. Und dort habe ich dann damals mit der ersten, das hieß Integralausbildung, also da ging es um Tiefenpsychologie. Und dort habe ich dann angefangen, die war dann aber in meiner Sicht schon ein bisschen spirituell mit angehaucht, wo ich dann immer wieder so gedacht habe, okay, interessant. Also waren interessante Erfahrungen, aber Handwerk und Spiritualität war dann schon auch so ein bisschen...
Da musst du dann fast ins Kunsthandwerk übergehen
genau.
und auf den Rittermarkt ausstellen.
Das war dann schon wieder so das Thema, wo ich gedacht habe, naja, das kann ich jetzt nicht so anwenden bei unseren Mitarbeitern und vielleicht auch nicht bei den Kunden, sonst sagen die, was ist da passiert.
Ja, ja.
Bin dann durch weitere Fortbildungen, Wochenendseminare, bin ich dann zu diesem Personal- und Business Coach gekommen, wo ich dann 3 oder 4 Jahre später das gemacht habe. Und das hatte dann auch einen Nährboden für mich. Also wo ich dann auch gesagt habe, das sind handfeste Sachen, das sind handfeste Werkzeuge, was man da gelernt hat. Die kann man so im täglichen Leben mit anwenden.
Und wie hast du das dann bei dir im Betrieb, also was hatte das für Auswirkungen auf euren Betrieb? Ich meine, du hast ja da einen eigenen Bereich aufgebaut, aber was für Auswirkungen hatte das hier im Handwerksbetrieb, im Familienbetrieb? Waren das so Mitläufer, die sich halt ergeben haben oder hast du da auch aktiv irgendwie dann...
Ich habe schon Prozesse immer wieder, ja, wir haben schon aktiv Prozesse mit eingeführt, gerade in der Kommunikation. Also wer im Handwerk ist und mit unterschiedlichen Gewerke zu tun hat, weiß ja oft, wie es auf den Baustellen vorwärts geht. Mhm. Ich sage immer, die jüngeren Unternehmen sind zwischenzeitlich schon fortschrittlicher. Da funktioniert es oftmals besser mit dem Kommunikationsaustausch. Aber so die ältere Generation, da ist halt der Maler ist für den Maler da. Der kann aber nicht mit dem anderen korrespondieren. Mhm. Der Küchenbauer macht sein Ding.
Sowieso.
Ja. Also da hat es oftmals gefehlt und da habe ich dann schon auch angefangen zu sagen, mit den Jungs auch zu sagen, hey, dann besprecht es doch mal mit den unterschiedlichen Gewerken beziehungsweise mit den Bauleuten, wenn die nicht mit uns telefonieren oder was sich kurzfristig verändert. Mhm. Geht doch aktiv auf die zu und auch auf die anderen Gewerke, womit auf der Baustelle ist. Und man muss sagen, das funktioniert ganz gut.
Okay. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also du hast jetzt, wenn man dich googelt, wenn Claudia Nothmann googelt, dann kommt man, also man kommt auch auf, man findet auch die Unternehmensseite von dir, also von der Firma, aber man kommt relativ, oder man kommt eigentlich auf dich als Business- und Life-Coach, ist es, glaube ich, ausgeschrieben. Mhm. Das heißt, das nimmt ja schon einen großen Teil jetzt bei dir ein, irgendwo das Thema.
Ja.
Was, wie,
unter anderem.
Unter anderem, ja. Wie hat sich das entwickelt? Hat sich das dann einfach so?
Das hat sich ja auch aus meinem Ton dann mitentwickelt. Ich habe dann angefangen, Workshops anzubieten, weil ich ja behaupte, in den letzten 20 Jahren selber genug Erfahrung gesammelt zu haben, was so alles im Unternehmen passieren kann. Mhm. Also sei es die Arbeit zusammen mit dem Ehepartner, mit dem Unternehmen, im Unternehmen, sei es auch die Dinge richtig trennen zu können und auch mit den Mitarbeitern, mit den Kunden. Und ich habe so aus dem Erfahrungsbereich raus nachher auch gesehen, was so im Außen alles passieren kann. Also auch langjährige Geschäftspartner, wo wir gehabt haben, wo zum Teil in die Brüche gegangen sind mit großen finanziellen Schäden, wo ich oftmals dann gesagt habe, das hätten wir vielleicht auch anders lösen können, wenn die einfach aktiver aufeinander zugegangen wären und schon früher mit denen Probleme gearbeitet hätten oder die Probleme angegangen wären, wie das nachher irgendeiner sagt, ich habe jetzt den Rand voll, ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt. Mit Sicherheit hätten wir da schneller bessere Stellschrauben gefunden, wo das vielleicht nicht in einem finanziellen Ruin für die eine oder andere Unternehmung
gescheitert hätte, oder geändert hätte. Ja. Hast du da so ein, was, wo du sagst, okay, das erlebe ich typischerweise wirklich immer wieder im Handwerk, oder ist das, egal welche Branche, egal welches Gewerk, irgendwo sind es immer wieder, ist es dann eher so ein Unternehmerthema, oder die Themen, die du jetzt angesprochen hast, oder sind es dann doch eher die Themen, oder gibt's da irgendwas, wo du sagst, das ist dann doch irgendwie wieder, weil es halt doch mehr familiär ist im Handwerk als in anderen Branchen?
Ich war eine Zeit lang immer auf dem Trichter und dachte, es sei nur im Handwerk so speziell, ist es aber tatsächlich gar nicht. Mhm. Also im Laufe der letzten 2-3 Jahre habe ich schon so festgestellt, die Themen gibt es in alle Unternehmen. Also überall, wo ein Familienunternehmen ist, wo Familienmitglieder, das muss ja nicht nur die Ehepartner sein, das können ja wirklich auch Kinder oder Generationsbetriebe sein, kommen automatisch Themen auf, wo Herausforderungen für der eine oder andere ist.
Ja.
Also von daher würde ich das jetzt nicht speziell fürs Handwerk sagen. Ich selber habe mich vielleicht ein bisschen auch auf die Schiene Handwerk eingeschossen, muss man so auch sagen, weil ich mich da auskenne und ich kann, ich weiß, wie die Leute ticken, ich weiß, wie die Jungs ticken, ich weiß, wie es auf einer Baustelle geht, wie es mit dem Bauherrn funktioniert, wie es mit den Architekten manchmal läuft. Also das sind ja so diese Rundum-Geschichten, wo so dieses Gesamtpaket ist, wo vielleicht in der Versicherungsbranche nachher anders ist.
Anders, aber das Grundproblem ist meistens
das Gleiche. Aber das Grundproblem ist das Gleiche, genau. Ja.
Wie, also das ist ja relativ viel, was du machst, dazu kommt. Das ist auch das, was ich vorhin versucht habe anzudeuten, ganz am Anfang. Wir haben uns ja über die ehrenamtliche Schiene kennengelernt. Wir sind beide im Bund der Selbstständigen aktiv und haben da schon jetzt einige Berührungspunkte gehabt. Du bist auch sehr aktiv, ehrenamtlich noch, unter anderem im Bund der Selbstständigen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Du machst dieses mit den Business- und Life-Coach, hast diese Aufgabe in diesem Familienbetrieb. Was treibt dich an? Also du hast es vorhin schon gesagt, dieses Thema Psychologie hat mich einfach interessiert. Das war dann so, ich habe da Interesse dran gehabt. Woher kommt dieses Interesse für die verschiedenen Bereiche und was treibt dich im Alltag an? So, was ist deine Motivation?
Das ist eine gute Frage. Meine Motivation ist selber auch, wenn ich Dinge angehe, darin zu lernen. Also meine eigene Neugierde und natürlich auch zu gestalten und mitzugestalten. Mhm. Und vielleicht auch Gesellschaft mit zu unterstützen und zu gestalten. Ich denke, wir leben so privilegiert, wir haben viel. Und ich muss jetzt nicht um 4 Uhr Feierabend machen und sagen, ich habe jetzt nur mein Leben. Also ich kann auch viel, sage ich mal, dann von meiner Kreativität und vielleicht auch von meinem Ideentum mitgestalten oder mit unterstützen, dass irgendwo neue Türchen mit aufgehen.
Mhm. Nimmst du da auch was mit von, also von der Arbeit? Was sind so die Punkte, die dich...
Also mich freut es immer ganz arg, wenn man Menschen Impulse geben kann, dass man sie in ihre eigenen Stärken bestärken kann und in die Talente, was sie haben, was sie vielleicht selber noch gar nicht entdeckt haben. Mhm. Oder denen auch den Mut zu geben, einfach einen nächsten Schritt zu machen.
Mhm. Hast du da ein Beispiel?
Ja. Momentan ganz aktuell, beziehungsweise war vor 2 Jahren war das sehr aktuell, aus dem Vereinsleben vom Hundesport. Also ich mache noch Hundesport.
Auch noch, okay.
Gerade nicht mehr so aktiv, aber ich war sehr aktiv die Jahre zuvor. Mhm. Bin aber immer noch regelmäßig dort. Eine Vereinskameradin, die ist sehr jung Mutter geworden, mit einem Frühchen.
Oh.
Und das Frühchen hatte ganz viele Defizite. Und die war hier sehr in unserem System, Kassensystem behaftet, wo ganz viele Therapien nicht bezahlt worden sind. Man muss sagen, die Lisa selber hat damals dann ihre Lehre abgebrochen, für das, dass sie Mama geworden ist. Also sie ist auch sehr jung Mama geworden. Und die Sarah ist wirklich als Frühchen mit, ich glaube, keine 500 Gramm auf die Welt gekommen. Also es ist für mich ein Wunder.
Ja.
Und die beiden haben ganz viel im Krankenhaus, ganz viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Der Papa von der Sarah ist auch Handwerker, der Fliesenleger. Hat furchtbar viel gearbeitet, aber das Geld ist halt irgendwo immer im Krankenhaus dann für die Therapie mit liegen geblieben oder für Parkgebühren und sonstiges, was halt so im Zusatz noch war. Und die Sarah hatte sehr viele OPs. Also die ist jetzt dort 7 und aber im Laufe der Jahre hatte die sehr viele OPs und im Anschluss gab es dann immer eine Kur, einen Kuraufenthalt, aber nach diesen Kuraufenthalten wurden dann nie die richtigen Laufwegen, also die hat so einen Rollator bekommen oder hat dann einen Rollstuhl bekommen zum Umbauen und die sind aber nie von der Krankenkasse genehmigt worden. Aber unbezahlbar, mit einem Zahltag unbezahlbar. Also, wenn du dann noch dein Miete und alles hast, um eine Familie zu versorgen. Und auf jeden Fall ging es dann darum, damit die Motorik und das Sprachzentrum besser ausgebildet wird, haben die in der Kur dann gesagt, das wäre eigentlich gut, sie würde mal eine Delfintherapie machen. Und die Lisa hat dann immer gesagt, eine Delfintherapie in Florida, das können wir uns nie leisten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das kriegen wir aber irgendwie hin. Und die Lisa war aber immer eine junge Frau, die hat immer gelacht und hat gar nicht so über das ganze Thema und über ihre ganzen Sorgen und Probleme so gesprochen. Und die hat mir dann aber das dann mal so nebenher so erzählt gehabt, so, ja, aber eine Delfintherapie können wir uns gar nicht leisten. Und so ist mir dann ja damals ins Gespräch gekommen. Und da habe ich dann erst rausgehört, was die eigentlich alles zu zweit auf die Beine stellen für das Mädel, damit die Sarah ein normales Leben führen kann. Und das war dann so für mich. Die Lisa, die hat noch mehr Talente in sich und die hat noch viel größer und mehr Stärken drin. Da stellen wir was auf die Beine. Und da war damals die große Hemmschwelle. Die wollten sich ja nicht nach außen outen. Also das war ja schon auch ein Schamgefühl, zu sagen, ich nach Unterstützung zu fragen. Also das ist ja hier im Schwabenländl dann schon so ein bisschen das Thema. So, ich kann ja nicht nach außen gehen und draußen fragen, ob ich noch von irgendjemand Geld kriege. Und da haben wir dann eine Spendenaktion auf die Beine gestellt, beziehungsweise ich habe sie dann ermutigt, eine Spendenaktion zu starten. Mhm. Wir haben das dann im Verein angefangen und die sind dann auch beide sehr aktiv geworden. Und das hat einen riesen Bogen gemacht. Wir haben sie dann in die Presse reinbekommen. Und die hatten dann tatsächlich haben die das ganze Geld zusammenbekommen, damit die Delfintherapie hat stattfinden können. Hatten dann auf letztes Jahr alles gebucht. Aufgrund von Corona wurde das dann wieder abgesagt, weil sie nicht fliegen durften. Hm. Aber die sind momentan jetzt dort.
Ach,
dieses
cool.
Jahr hat es geklappt und die sind dieses Jahr in Florida. Und die Lisa postet regelmäßig und hat in ihrem Status die Bilder. Und das fasziniert mich dann jedes Mal. Auch was die Tochter, also was die Sarah...
Wie sie sich entwickelt.
Was die jetzt in den 3 Wochen für einen Schub gemacht hat, das ist unglaublich. Und das ist dann so, das gibt mir dann so ein... Wo ich dann denke so, ja.
Aber das ist schon...
Bei den richtigen Leuten der richtige Ansatz gefunden und...
Und dann einfach machen.
Einfach machen.
Mhm. Nicht lang nachdenken, nicht lang mit dem Problem. Also schon das Problem erkennen, aber dann auch eben gucken, wie packen wir das an, umsetzen, machen, tun.
Ja,
ja. Das ist eine coole Eigenschaft.
Mhm. Ich habe jetzt eigentlich nicht mit sowas gerechnet, aber wow. Es war jetzt gerade, kam unerwartet, aber war schön. Also ist halt cool, ja. Gutes Beispiel.
Sehr, sehr gutes Beispiel, ja. Ist auch ein super Beispiel, einfach mal so für alle da draußen, dass es halt manchmal gar nicht so, man muss nicht manchmal Bäume ausreißen, sondern meistens ist der erste kleine Schritt, um loszulegen und dann muss man einfach weiterlaufen.
Ja,
oder?
Und das Thema war, für die Lisa und für ihren Mann war das wirklich ein Riesenschritt, was die machen mussten, weil die haben sich ja noch fast in die Haare gekriegt wegen mir, weil ich die Lisa eigentlich so drin bestärkt habe und ihr Mann hat am Anfang gesagt, seid ihr bekloppt und
kann man nicht machen.
Hat die Claudia eigentlich eine Magge. Also das war schon so ein riesen Thema für die beiden auch, zu sagen, okay, wir gehen den Schritt, aber die sind so über sich drin ausgewachsen und das war dann nachher so, dass dem Olli sein Chef hat dann diese Aktion mit unterstützt, hat alle seine Lieferanten im Geschäft angeschrieben. Und die Lieferanten haben dort auch noch mit an der Weihnachtsaktion mit reingespendet. Und so ist die ganze Kohle da eigentlich reingekommen. Und die Geschichte ging ja dann noch weiter. Dann ist auf Antenne 1 ist ja immer so Wunschaktionen, wo ja man Weihnachten und so weiter kommen und neue 107,7. Und es war dann immer so, ja komm, jetzt schreibt man da noch hin. Mhm. Weil da ging es dann drum, das Mädle hat ein Bett gehabt, das war wie ein Krankenbett. Und da hatte jeder gesagt, man kann doch dieses kleine Krankenbett nachher nicht so einem kleinen Mädle so ein Riesenkrankenbett in das Zimmer stellen. Das ist ja nicht kindergerecht, aber das hätte die Krankenkasse hätte nur so ein Riesenpflegebett zahlt, also wo mehr Erwachsenen drin liegen. Und dann haben wir gesagt, das ist doch nichts für ein Kind, immer Kinderzimmer. Und dann ihr Zimmer ist jetzt auch nicht so riesig, also dann nimmt dieses ganze Ding. Dieses Riesenbett, das Zimmer mit ein. Und es gibt ja in den Bereichen gibt's ja ganz tolle Hersteller. Und dort konnte man dann so ein Bett finden. Und über den Radiosender, die haben dann das Bett bezahlt.
Ach cool. Ach,
und das waren lauter so Sachen, wo man aber angeschubst hat und wo man gesagt hat, probier's doch mal. Und da schreibt man es einfach hin. Und tatsächlich ist jedes Mal ein Türchen aufgegangen. Und das war dann auch immer noch so schön, dass die selber gesehen haben, wenn man fragt, dann kommt...
Dass man halt auch nicht alleine ist mit seinem Problem.
Ja, genau.
Das quasi.
So lieber drüber schwätzen, gemeinsam ist man stark. Cool.
Also ja, und das war... Und die Sarah, die hängt mir so auch so ganz arg am Herzen. Und wo ich die Bilder gesehen habe, wo sie jetzt so mit dem Delfin da, mit der Bonnie geschwommen ist, habe ich gedacht, ist das schön.
Schön, ne?
Ja, und so gibt's halt, ich sage immer, wir leben in so einem reichen Land hier. Da kann ich ruhig ein bisschen was tun.
Ist auch reich an Möglichkeiten, ne? Also
genau.
diese Möglichkeiten, die wir hier haben. Es geht ja nicht nur um finanziellen Reichtum, sondern eben auch an Freiheit, die man hat, Dinge zu gestalten, aktiv zu werden. Das sind Themen, die sind super wichtig. Und du machst es ja die Geschichte ist Wahnsinn.
Ja.
Cool. Du treibst gerade dieses Thema ja auch einfach machen, beziehungsweise sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig stark machen. Das treibst du ja in vielen Bereichen. Also du hast klein angefangen, hier im Betrieb zu gucken, hey, wie kann ich die Themen, die wir hier im Betrieb haben, mit unseren Mitarbeitern bearbeiten, verbessern, voranbringen. Hast es dann ausgeweitet in, ich mache das auch für andere, mache mich als Coach auf den Weg. Bist jetzt viel im ehrenamtlichen Themen unterwegs, wo du dich einbringst aktiv und hast dazu noch das Thema Frauen bei dir auf der Agenda. Was ist das, warum sind Frauen ein Thema für dich, wo du sagst, da werde ich aktiv, da mache ich mich stark, da also ich meine neben den vielen anderen Themen, wo du noch eine Stimme entwickelst.
Ich kenne ganz viele Frauen, die wirklich in Doppel- oder Dreifachbelastungen unterwegs sind, sich aber von der Wertschätzung nie vorne anstellen. Und denen möchte ich immer einen Raum geben, um über ihre Aktivitäten und ihre Tätigkeiten und was sie auch alles leisten, darüber sprechen zu können, auch als Wertschätzung für die Frauen. Weil viele sagen, ja, aber das ist ja völlig normal. Nee, das ist, finde ich, nicht normal. Also auch über das Trainaus, immer über ihr Limit drüber raus, was zu machen, zu gestalten oder Lebensbedingungen anzunehmen und mit denen zu leben. Und dem möchte ich einen Raum geben. Es müssen nicht immer irgendwelche Stars sein, die vor Geld schwimmen, wo sich das alles ermöglichen können, sondern die täglich morgens auch um 6 oder um 7 aufstehen und ihr Leben in die Hand nehmen und viel kreieren und gestalten. Ja.
Frauen begegnen Frauen, heißt das Thema.
Ja.
Machst du einen Podcast? Wie ist das Thema Frauen allgemein, Frauen in viel Doppelbelastung? Wie ist es Frauen in Handwerksbereichen? Hast du da auch das Gefühl, dass auch da Frauen manchmal oder Mädchen manchmal sich ein bisschen zu klein machen, um da aktiv zu werden, aktiv auch in einem männerdominierten Bereich sich durchzusetzen? Was meinst du, wo da so die Themen sind, warum das manchmal für Mädels schwieriger ist als für junge Kerle im Alter von 16, 17?
Ich finde ja, dass es sich die letzten paar Jahre schon geändert hat und gewandelt hat. Ja. Dass der Fortschritt nach vorne, dass Frauen in Männerberufen durchaus ihren Status erlangen, aber dennoch sich manchmal, glaube ich, schwer tun, weil sie einfach Frauen sind und der Grundgedanke nachher immer wieder mit dazu kommt, ja, wenn die jetzt aber Karriere macht, irgendwann geht sie in den Erziehungsurlaub oder irgendwann hat sie Kinder und so weiter und so fort. Dann ist sie ja nicht mehr in der Position. Und ich glaube, da wird man als Frau schon oft wieder zurückgestuft und in seine Position zurückgebracht.
Ja.
Und das finde ich ist heutzutage schon immer noch so ein Thema. Also ich kenne ganz viele, die gute Positionen hatten. Und als sie nach dem Erziehungsurlaub wieder zurückgekommen sind, wieder hinterm Tresen an der Rezeption angefangen haben oder in der Telefonzentrale, um zu warten, bis wieder ein Posten frei wird, wo sie sich drauf bewerben können. Und das finde ich ist immer noch ein Thema.
Was glaubst du, was es da braucht, um das zu verändern?
Zum einen die Offenheit und ein bezahlbarer, sag ich mal, Kindergarten oder Kindertagesstätte. Haben wir ja, sage ich mal, aber zum Teil für viele auch nicht bezahlbar in dem Sinne, weil sie dann sagen, okay, wenn ich mehr arbeite, brauche ich ja längere Betreuung. Wenn ich das dann wieder hochrechne, ist das, was ich nachher mehr arbeite, geht da dafür drauf, dass viele Frauen dann schon wieder sagen, dann kann ich daheim bleiben. Also ich glaube, also das ist zumindest hier bei uns im ländlichen Raum ist das nur ein Riesenthema. Ich weiß, im städtischen Bereich ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber hier sind unsere, also die Kindertagesstätten oder Kindergärten sind jetzt schon fortschrittlicher. Aber dennoch auch vom Bezahlbaren her, da musst du einen richtig guten Job haben, dass du nachher sagst, also ein richtig gut bezahlter Job, dass du nachher sagst, ja, das mache ich.
Und von Seiten der Unternehmen braucht es halt, wie du sagst, Offenheit und Mut auch zu sagen, hey, wir gehen das zusammen.
Ja, und kleinere Unternehmen, sage ich mal, die haben halt schon dieses Thema auch immer noch, Familie, Kinder, Familie und Beruf. Also wir würden uns ja auch schwer tun. Wie gestalten wir das? Weil Kinder sind halt krank oder Kinder können dann halt nicht in die Schule, weil die Schule ausfällt oder sonstiges. Man hat ja jetzt auch dieses Jahr gesehen, dieses ganze Corona, ja, was es für große Unternehmen für Aufgaben bedeutet hat.
Naja.
die alle in Schach zu halten und zu schauen, wer wird wie untergebracht und wer arbeitet von wann bis wann. Und von kleineres Unternehmen ist das schon eine Riesenaufgabe und Herausforderung.
Ja, aber ich denke da immer, also das ist vielleicht auch mal so, ich denke mir da, vielleicht bin ich auch da zu naiv, aber ich meine immer, wenn man mal diesen reinen wirtschaftlichen Aspekt wegstreicht, ich meine, das ist für ein kleines Unternehmen natürlich nicht immer so einfach, aber auch in jedem kleinen Unternehmen ein Stück weit machbar, dass man sagt, okay, man muss seine Struktur eben so anpassen, dass es machbar wird. Das heißt, man darf eben nicht alles, jeden Aspekt im Betrieb wirtschaftlich sehen, und da gehört eben der soziale Aspekt. Das sind ja nicht nur Frauen, die in der Elternrolle sind, sondern sind auch inzwischen immer mehr Familien, die ja auch andere Familienmodelle fahren. Das heißt auch junge Männer, die das trifft oder betrifft, denen dann die Möglichkeit zu geben, die Familie, das Familienleben auch aktiv miterleben zu können. Und das ist eben so ein sozialer Aspekt, ich denke, der in der Zukunft noch viel wichtiger wird für Unternehmen. Und der im ersten Moment als unwirtschaftlich erscheint, ich glaube, das Thema hatten wir auch mal mit der Frau Pauls von der Handwerkskammer Stuttgart. Letztes Jahr hatten wir die zu Gast bei uns. Und da ging es genau auch um diese Themen, dass die im ersten Moment eben als unwirtschaftlich erscheinen, aber sich im Nachgang bezahlt machen. Weil letztendlich ist es ja schon so, dass wenn sich ein Mitarbeiter oder auch eine Mitarbeiterin identifizieren können mit dem Unternehmen, merken, okay, hey, hier habe ich die Möglichkeit, mich und meine Person selber zu entfalten, mit meinen Träumen, mit meinen Wünschen und Vorstellungen. Das ist einmal familiäres Leben, aber eben auch den Wunsch nach, ich möchte mal eine große Reise machen oder mehrfach reisen etc. pp. Das sind ja unterschiedliche Wünsche, die so Mitarbeiter mitbringen in den Arbeitsalltag. Wenn man die aufgreift und denen Raum und Platz gibt, dann entwickelt sich daraus was man am Anfang vielleicht gar nicht sieht. Und es gibt große Unternehmen, die das ja inzwischen auch ganz gut vormachen, wo man sieht, okay, das zahlt sich aus. Das ist natürlich nicht immer umzusetzen. Also VD zum Beispiel ist ein Großunternehmen, das ja einen eigenen, betriebseigenen Kindergarten hat. Das kann ein Kleinstunternehmen jetzt nicht unbedingt umsetzen. Aber so den Anreiz mitzunehmen, zu sagen, hey, wir müssen einfach gucken, wie bauen wir uns da auf, das ist, denke ich, schon was, wo man
nutzen könnte. Ja, aber zum Beispiel, es gibt Firmen im Sauerland, die also quasi also große Elektrohersteller, die nehmen dann quasi auch Partnerfirmen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Haus- und Hofelektriker oder Haus- und Hofflaschen oder so. Und die Kinder haben genau das Anrecht auch damit. Bei Trigema zum Beispiel ja genauso. Ja. Die dürfen dann quasi auch mit in diesen Kindergarten rein. Also dass quasi die Kleinstunternehmen von den Großen dann auch mit profitieren. Mhm. Weil ob da jetzt das Kind vom Elektriker mit drin ist oder nicht, das macht dann auch vorhin nichts mehr.
Weißt? Ja. Also. Beziehungsweise macht den Kindergarten dann auch wieder...
Ja, und es bindet halt auch die Firmen. Also es bindet einfach auch die langfristigen Beziehungen der Firmen. Ja. Also das... Ja.
Ich denke, das sind schon Konzepte, die man in der Zukunft bewegen muss.
Richtig. Es gibt ja auch, ich sage immer auch, es gibt ja auch die Themen nachher für die pflegende Angehörige, also von Elternteile nachher.
Ja.
Wenn du langjährige Mitarbeiter hast, die auf einmal vor dem großen Thema stehen, muss nach dem Elternteil schauen oder es steht eine Pflege an, wie bewältige ich das? Ich glaube, da muss man halt auch diese Riesenflexibilität mit hierher bringen, um zu sagen, ich schaue, wie ich den Mitarbeiter unterstützen kann, was für Hilfestellungen gibt es, was für Anlaufstellen gibt es.
Ja, ja.
Gibt es vor Ort eine Diakonie, wo man mit zusammenarbeiten kann, was auch immer.
Ja.
Oder ein Netzwerk, wo man mit aufbauen kann,
um
auch die Mitarbeiter nachher zu halten. Weil das ist ja oft auch mal immer wieder das Thema nachher von den Frauen, die dann wieder sagen, den waren sie im Beruf, die dann wieder aufhören und sagen, ja, aber ich muss nach der Mutter gucken oder ich muss nach der Schwiegermutter schauen.
Ja.
Und das wird mir dann zu viel.
Mhm.
Aber das sind ja, in meinen Augen sind es ja Fachkräfte, die wissen ja, was sie tun jeden Tag. Also.
Ja.
Und sind auch in den Aufgaben so eingebunden und gewachsen. Das wäre für mich immer ein Drama zu sagen, nee, du schaust jetzt nicht nur nach deiner Mutter. Also ja, wir machen das möglich, dass die Arbeitszeiten so flexibel sind.
Dass es möglich ist, genau, beides zu kommen. Ist ja auch für den Mitarbeiter wichtig, dass er einen Ausgleich hat. Ich meine, wissen wir alle, wenn man so einen, ich sage jetzt mal, sehr sozialen Aspekt hat, wo man im familiären Bereich jemanden pflegt oder ein Kind hat, das man intensiv betreut, weiß man auch, dass so ein Ausgleich für die Person, wo sie sich dann, sag ich jetzt mal, einen anderen Rahmen schaffen kann, auch wichtig ist. Und den Rahmen zu erhalten, ist ja dann auch im Zuge dessen immer schön.
Also wir hatten mal eine Teilzeit-Auszubildende. Da waren wir damals auch so ein Pilotprojekt von der Handwerkskammer ganz zu Beginn. Und die hatte dann 32 oder 33 noch eine Ausbildung angefangen als Teilzeitkraft. Und hat sie dann auch erfolgreich abgeschlossen. Die hat einen Sohn und parallel eine Mutter zum Betreuen. Es war schon organisatorisch, sage ich mal, eine Hausnummer für uns. Aber die Hilfestellungen und dieses ganze Netzwerk, was es seitens von der Handwerkskammer gegeben hat, Arbeitsagentur plus die zuständige, zwar auch von der Diakonie her, eine Anlaufstelle, das alles zu koordinieren, dass sie damals diese Ausbildung machen konnte und einen abgeschlossenen Beruf hatte, das war auch sehr, sehr erfahrens, hatte große Erfahrenswerte für uns.
Mhm.
War eine gute Sache. Und ich denke immer, wenn jeder sein Papier noch in der Hand hat, wir leben halt in Deutschland, da brauchst du halt einen Gesellenbrief.
Hm. Ausbildungszeugnis.
Ohne ist es immer sehr schlecht.
Das stimmt.
Also wir haben ja zum Beispiel auch wir haben jetzt auch wieder einen, der jetzt nach seiner Elternzeit wieder zu uns kommt. Und mit dem gibt es halt teilweise auch die Absprache, wenn er so manche Kunden, da kann ich halt erst später kommen. Das trifft bei dem ganz gut, weil der ist jetzt morgens nicht der Fitteste, so, muss man sozusagen. Kein Morgenmensch. Mhm. Aber dafür hat er halt später kein Problem. Also, so. Und dann fängt er halt erst um 9 an, so, und schafft halt bis um 5, 17, 18 Uhr, dann wurscht. Sowas sind ja auch flexible Sachen, ja. Nee, aber, das war schon sehr, sehr spannend.
Eindrucksvoll. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Die eine stelle ich, die der Jan stellt, die letzte Frage, die typisch letzte Frage. Du bist so aktiv, du bewegst so viel, du hast mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen Kontakt und erlebst auch verschiedenste Themen und bist ein Mensch, der Probleme anpackt und umsetzt und einfach macht. Wenn du einen Tag unsichtbar sein könntest, wie würdest du diesen Tag nutzen?
Würde den mit ganz tollen Leuten verbringen, wenn ich unsichtbar wäre, und wirklich den Tag mit den Leuten dann genießen.
Mhm.
Und die Zeit, wo ich mit denen verbringe, intensiv genießen.
Mhm.
Sei es bei einer Wanderung oder.
Auch wenn sie dich nicht sehen.
Ja.
Okay.
einfach mal wahrnehmen, da sein.
Ja. Ja.
Und Erfahrungen sammeln wahrscheinlich auch dann unter Wahrnehmung.
Wissen die, dass du dabei bist oder nicht?
Nee, die würden es nicht wissen.
Dann macht es mehr Sinn. Genau, und dann gibt es quasi die abschließende Frage, die wir jedem stellen. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, also zum einen erstmal noch natürlich Podcast-Empfehlungen zum Weiterhören. Frauen begegnen Frauen. Wo gibt es denn überall? Spotify und so weiter? Oder?
Spotify, iTunes,
Anchor. Wunderbar. Also hört da rein. Also direkt weiterhören, nicht, dass euch langweilig wird. Und dann gibt es bei uns die letzte Frage, beziehungsweise die letzte Tätigkeit des Podcasts, die obliegt dir. Wir haben mit der Geschichte der Woche angefangen und jetzt darfst du unseren Zuhörern noch etwas mitgeben, was dir am Herzen liegt oder was du einfach sagen, schon immer mal loswerden wolltest.
Was ich schon immer loswerden wollte. Ich will einfach den Leuten immer Mut machen, dass sie geerdet bleiben in dem Tun, was sie tun. Und dass sie eine gewisse Zufriedenheit und Dankbarkeit mit sich nehmen im Dasein und manche Probleme vielleicht gar nicht so große Probleme sind, wie sie am Anfang erscheinen, sondern die lösbar sind. Und das ist so vielleicht meine Andacht zum Schluss. Kein Problem kann so groß sein, dass es nicht gelöst wird. Und je mehr Energie man in ein Problem reingibt, macht das Problem vielleicht größer und vielleicht muss man dann einfach seine Energien in andere Richtungen lenken, um die Lösung dafür zu finden.
Mhm.
Und aber dafür kann ich nur Mut geben, das dann auch zu machen. Man findet für alles eine Lösung. Und einfach machen.
Das ist eine gute Message. Das ist eine gute Message. Vielen Dank für das Gespräch, Claudi.
Vielen Dank.
Vielen Dank für euer Kommen.